Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Isabel Gewin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Path of Purpose Podcast. Und Isabel ist Equality Activist und Podcast Host. Herzlich willkommen, Isabel.
Dankeschön, liebe Simona. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, mit dir hier zu sein. Und Isabel, du stehst ja für ganz, ganz wundervolle Dinge. Erzähl doch mal, was liegt dir am meisten am Herzen, wenn es um Equality geht?
Dankeschön für die Frage. Ich glaube, was mir am meisten am Herzen liegt, ist tatsächlich die soziale Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Und das umfasst, wie du es gerade ganz treffend formuliert hast, natürlich unterschiedliche Themenkomplexe, wie zum Beispiel die Vereinbarkeit, aber auch die Gleichstellung, Chancengleichheit, Diversity und Belonging-Themen, aber auch New Work-Themen, also den Arbeitsmarkt und die mentale Gesundheit von ArbeitnehmerInnen. Und genau, und für diesen Zweck werde ich am Anfang Juni einen Podcast starten, der sich eben Equality 365 nennt. Und in diesem Podcast werde ich mit ganz spannenden Charakteren und Persönlichkeiten zu diesen Themen sprechen. Und wir schauen eben gemeinsam auf die Probleme und Baustellen, die diese Themen birgen und wie wir die auch neu denken und fördern können.
Super. Was ist für dich, wenn es um Vereinbarkeit? Fangen wir doch mal mit Vereinbarkeit an. Du selber bist auch Mutter.
Genau.
Was siehst du momentan, wenn es um Vereinbarkeit geht? Wie ist es da bestellt? Generell und im Speziellen vielleicht auch für dich.
Ja, also generell finde ich, ist es um Vereinbarkeit immer noch kritisch bestellt, aber nichtsdestotrotz hat es natürlich sehr, sehr tolle Fortschritte gegeben, die man auch wertschätzen darf und berücksichtigen sollte. Ich glaube, wir haben immer noch große Herausforderung, die eine wirkliche Vereinbarkeit für Familien in unserer Gesellschaft möglich machen. Da spreche ich zum Beispiel von flexiblen Arbeitsmodellen. Ne? Die müssen in allen Unternehmen, finde ich, platziert werden und umgesetzt werden. Aber auch Remote oder Hybrid Work, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben, auch ad hoc reagieren zu können, weil jede Mama kennt das, jeder Papa kennt das. Wie oft sind die Kinder krank, gerade am Anfang in den ersten Jahren, und man muss irgendwie ad hoc reagieren. Und wenn du dann einen Arbeitgeber hast, der nicht flexibel genug ist und nicht auf dich und deine Bedürfnisse auch eingeht, dann sieht es leider sehr schlecht aus. Gerade eben auch für uns Frauen in der Gesellschaft, weil wir Frauen heutzutage eben ja tatsächlich noch die sind, die häufig weniger verdienen und dadurch auch häufig die sind, die den größten Teil der Care-Arbeit übernehmen und damit dann eben zu Hause bleiben und nicht arbeiten können.
Ganz genau. Also ist diese Vereinbarkeit, die durch flexible Arbeitszeiten, also total kritisch, dass Frauen überhaupt arbeiten, ne? Würdest du das so sagen? Oder würdest du auch sagen, das ist aber auch ein Thema für Männer, das ist ein generell ein Thema für die gesamte Gesellschaft?
Nein, bitte. Ich glaube sogar, dass das Thema für Männer genauso groß sein sollte. Also ich glaube sogar fest daran, dass wir nur Vereinbarkeit leben werden und auch gleichgestellt sein werden als Frauen, wenn die Männer genauso die Hand und das Wort erheben für dieses Thema wie wir. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass die Politik viel mehr auch für Männer machen sollte, damit Männer das Interesse, aber vor allem auch den Mut haben zu sagen, hey, ich möchte gerne Teilzeit arbeiten, das muss nicht 50% bedeuten, das kann nur 80% bedeuten, weil ich möchte auch den Teil der Care-Arbeit übernehmen, der mir zusteht, also den ich machen muss, ne? Um meine Frau zu unterstützen und um meiner Frau eben auch Arbeit zu ermöglichen. Genau. Und gleichzeitig finde ich sowieso, dass wir auch den Mindset verändern dürfen, ne? Weil ich glaube, das größte Problem aus meiner Beobachtung und auch Erfahrung ist, dass Männer oder in dem Sinne Väter sich ganz oft ja Angst davor haben, dass sie eben ihre Position verlieren, dass sie weniger Geld verdienen und dass sie vielleicht sogar auch in ihrem Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwie belustigt angeschaut werden, wenn sie sagen, ich kümmere mich jetzt um mein Kind. Und das, finde ich, darf nicht sein.
Ja, das stimmt. Wie siehst du dieses Mindset in Deutschland und vielleicht auch verglichen so mit anderen Ländern? Wird sich da was tun, schnell, deiner Meinung nach, oder?
Das ist eine schöne Frage, die stelle ich mir selber immer. Ja. Und nein, also ich glaube schnell nicht. Ich glaube, es ist ein Trugschluss. Ich habe sogar neulich irgendwo eine Studie gelesen. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Ich glaube, da stand irgendwas mit, es dauert noch 137 Jahre oder so ähnlich, bis wir gleichgestellt sind und entsprechend wahrscheinlich auch als Vereinbarkeit wirklich leben werden. Und ich glaube tatsächlich, um realistisch zu bleiben, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber das ist okay. Und ich glaube, mir reicht das, wenn ich weiß, dass mein Sohn später und meine Enkel und meine Urenkel, dass die alle ein gutes, gesundes und vielleicht noch viel besseres Leben als wir jetzt führen werden. Dann bin ich zufrieden. Und dafür mache ich mich gerne heute laut.
Ja, natürlich. Definitiv. Ich meine, das, was wir heute tun, beeinflusst das Leben auf der Erde morgen. Ne? Ja. Also wir sitzen heute in den Schatten von Bäumen, die andere gepflanzt haben in anderen Generationen. Ne?
Ja. Ja, das hast du sehr schön formuliert.
Was ist noch so ein Thema, wenn es um Vereinbarkeit geht, wo du sagst, da können wir hingucken, da dürfen wir wirklich noch bewusster mit umgehen, was immer es vielleicht an Regelungen geben würde? Oder gibt es da irgendwie einen Punkt, wo du sagst, das ist ganz, ganz wichtig, also abseits von flexiblen Arbeitszeiten?
Ich finde ganz, 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 ganz wichtig ist auch, dass wir angemessene Betreuungsmöglichkeiten für unsere Kinder haben. Weil wenn ich jetzt mal aus meiner Person und meiner Perspektive spreche, dann kann ich dir sagen, dass mein Mann und ich überwiegend auf uns alleine gestellt sind. Wir sind beide berufstätig und wir haben keine Großeltern, die in der gleichen Stadt leben. Bedeutet für uns, dass wir seitdem unser Sohn auf der Welt ist, eigentlich 24/7 jeden Tag funktionieren. Und wir haben das große Glück, dass wir meinen Bruder beispielsweise da haben und auch gute Freunde von uns, die uns ab und an unterstützen. Aber auch da ist ja zu berücksichtigen, dass Kinder ja auch sehr individuell sind und eben auch nicht mit jedem Menschen einfach so gerne einen Abend verbringen oder auf einen Spielplatz gehen oder so, ne? Und deswegen ist es schon sehr, sehr hilfreich oder wäre es von absoluten Nöten, dass ja die Politik und Wirtschaft dafür sorgt, dass es genug Betreuungsplätze für alle Kinder gibt. Und zwar am besten schon ab einem Alter von ja mindestens einem Jahr und nicht erst irgendwie ab drei. Und dass entsprechend auch dafür gesorgt wird, dass eben die ErzieherInnen ausreichend vergütet werden, dass es Anreize für sie gibt und dass ja, dass sie auch irgendwie Lust haben, diesem Job nachzugehen und sich auch im besten Fall immer mehr Leute darauf bewerben. Ich glaube, das ist ein Riesenthema.
Ja, die fehlende Betreuung ja auch, ne? Also wie viele Kitas Plätze fehlen und also das ist alarmierend und wirklich sehr erschreckend, ne?
Ja, total. Genau, und also auch in Berlin, ne? Also ich meine, ich wohne in Berlin und man würde meinen, Berlin ist irgendwie so groß und hier funktioniert alles und wir haben alles irgendwie noch und nöcher. Und es stimmt tatsächlich nicht so ganz. Also auch hier in Berlin gibt es da große Diskrepanzen und wir haben absolute Engpässe und auch da, wir haben unser Kind, also zu Beginn seiner Kita-Zeit ist er erst in eine Elterninitiative gegangen. Das sind in der Regel kleinere Vereine, wenn du so möchtest. Und dort, also es war kaum möglich eigentlich, unseren Sohn dorthin zu geben, weil eigentlich immer, also nie genug Erzieher da waren und ständig Krankheiten in dieser kleinen Gruppe waren, sodass ständig irgendwie Erzieher krank waren und Ausfälle waren. Und er mehr am Ende zu Hause war als in der Kita. Und das ist ja fürs Kind auch nicht schön, weil ich glaube, oder ich bin der Meinung, Kinder brauchen tatsächlich auch den Austausch ab einem bestimmten Alter, um sich da auch sozial, emotional, kognitiv weiterentwickeln zu dürfen.
Ja, definitiv. Was ist für dich ein richtig gutes Beispiel für eine toll umgesetzte Vereinbarkeit? Hast du da Beispiele? Kennst du da jemanden oder also eine Person, eine Familie oder vielleicht auch ein Unternehmen? Was machen die da oder wie sieht das aus für sie dann? im Leben?
Das ist eine sehr spannende Frage. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also so ad hoc fällt mir jetzt keine Person akut ein und auch kein Unternehmen akut ein. Ich fände es schön, wenn es so wäre. Aber tatsächlich habe ich bis dato eher Erfahrungen berichtet bekommen, die eben so sind, dass das beispielsweise jetzt von Unternehmensseite oft darauf Wert gelegt wird oder dieses Thema Vereinbarkeit nach außen kommuniziert wird, aber dann intern tatsächlich nicht in dem Maße umgesetzt wird, wie es für Eltern wirklich wichtig ist. Und ich glaube, vielleicht so auch ein kleiner Appell, also ich glaube, was in solchen Situationen wirklich helfen könnte, ist, wenn Unternehmen, Eltern viel mehr in diesen ganzen Prozess der Umsetzung einbeziehen würden und Fragen stellen, weil am Ende des Tages sind wir ja die, die die Fragen am besten beantworten können und nicht die CEOs und Manager von großen Unternehmen, die eventuell nicht mal selber Eltern sind.
Ja, das ist eine tolle Sache, weil oft werden irgendwelche Maßnahmen entwickelt von irgendwelchen Leuten in HR oder wo auch immer. Und die Mitarbeitenden zu fragen, wie würde das für euch gut aussehen, das finde ich wirklich klasse.
Ja.
Das wäre auch sehr demokratisch und irgendwo auch, dass da eine Teilhabe ist, ne? Also ein wirklicher aktiver Prozess auf beiden Seiten. Ne? Und das ist dann ja auch wieder New Work, ne? Dass jeder einbringen kann.
Ja, genau, du merkst, also deswegen, das hört sich immer so für Außenstehende erstmal so an, als wenn ich mich hier so riesig aufstellen würde. Und das ist tatsächlich gar nicht die Ambition. Das wäre ja irre. Mir ist eher selber durch diesen ganzen Prozess meines Interesses dafür und meiner Affinität dafür aufgefallen, dass diese Themen sich alle die Hand reichen und überschneiden.
Ja, das stimmt, ja. Du hattest mal zu mir gesagt, dass du unglaublich viel Diskriminierung erfahren hast als Mutter. Wie sah das aus?
Genau, also unglaublich viel würde ich vielleicht zurücknehmen. Ich habe auf jeden Fall auch Diskriminierung erfahren, möchte aber vorwegnehmen, dass diese Art von Diskriminierung nicht ansatzweise mit dem gleichzustellen oder zu vergleichen ist, was marginalisierte Gruppen oder POCs in unserer Gesellschaft erfahren. Das ist nicht das Gleiche. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich beispielsweise jetzt jüngst die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich als Mutter oder in meinem kürzlichen Bewerbungsprozess, habe ich erfahren, dass ich als Mutter so gut wie keine Chance habe, eine Teilzeitstelle zu finden. Das ist absolut unmöglich. Also ich kann nur jeden dazu anhalten, beispielsweise mal bei LinkedIn so zu tun, als wenn man nach einem Job suchen würde und dann beispielsweise Deutschland eingibt oder vielleicht einfach eine Stadt, also in dem Fall Berlin, und dann auch Teilzeit eingibt. Mhm. Und nur mal so testweise, und das ist so ulkig, wenn man das macht, dann findet man plötzlich von 300 Jobs hat man nur noch 10 und diese 10 sind an Werkstudenten gerichtet. Und ich finde das, also total diskriminierend, weil wenn du dir meine Situation anguckst, wie ich sie gerade auch beschrieben habe, mein Mann und ich haben einen kleinen Sohn, der ist noch unter 3, wir leben in einer Stadt, sind quasi auf uns alleine gestellt und können nicht zu 100% auf unser Betreuungsangebot, die Kita, uns verlassen. Mhm. Was bedeutet das jetzt, wenn ich mich jetzt auch noch als Mutter Vollzeit anstellen lassen müsste und überhaupt keine Flexibilität mehr habe? Das ist ja nicht möglich. So, es ist einfach nicht möglich, das muss man ganz klar sagen. Und das wiederum bedeutet im Umkehrschluss das, was unsere Gesellschaft und die Statistiken auch zeigen, dass viele Frauen und in dem Sinne Mütter nicht arbeiten. Und das ist für mich keine Option.
Das finde ich gut. Ja, das ist absolut gut, dass du das so klar sagst. Es ist keine Option, nicht zu arbeiten. Ne? Ja. Es muss möglich sein, mit Kind arbeiten zu können.
Genau.
Ja. Du hast noch andere Herzensthemen. Also die Vereinbarkeit ist ein großes Thema, weil du ja auch Mutter bist und genau merkst, was das bedeutet, diese Flexibilität nicht zu haben. Was liegt dir noch am Herzen?
Ja, mir liegen die Themen Gleichstellung und Chancengleichheit sehr am Herzen und in dem Zusammenhang eben auch Diversity und New Work Themen, die alle als solches auf mein übergeordnetes Thema eben soziale Gerechtigkeit einzahlen. Genau.
Chancengleichheit. Ich meine, wir hatten es eben schon angesprochen bei der Vereinbarkeit, dass Männer und Frauen da die gleiche Chance haben sollten, Beruf und Familie vereinbaren zu können. Was ist noch für dich so ein wichtiges Thema bei der Chancengleichheit?
Das ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. Ich finde, was für mich auch noch sehr, sehr wichtig ist in dem Themenkomplex Chancengleichheit, ist beispielsweise, dass jeder Mensch grundsätzlich die gleiche Chance im Leben bekommt. Was ich sehr häufig sehe und auch beobachtet habe im Laufe meines beruflichen Weges, ist beispielsweise, dass Menschen, die eh von Geburt an mit einem goldenen Löffel in der Wiege geboren sind, die schaffen es meist relativ gut, nach oben zu kommen und natürlich dann auch am Ende der Zeit oder im Erwachsenenalter einen, ja, herausragenden Beruf zu haben, der viel Geld bringt, der Ansehen bringt, der Prestige bringt, der eben eine gewisse Sichtbarkeit mit sich bringt und so weiter. Mhm. Und ich finde das schön. Ich möchte das auch absolut nicht abwerten und trotzdem wertschätzen, weil ich auch hier glaube, dass dazu natürlich viel gehört, außer der goldene Löffel, der in die Wiege gelegt wurde. Mhm. Aber was ich auf der anderen Seite trotzdem sehe, ist, dass Menschen, die das nicht haben, immer 2, 3 oder 4 Mal mehr dafür arbeiten müssen. Und das ist nicht fair. Mhm. Weil kein Mensch hat sich dazu entschieden, zu der marginalisierten Gruppe in Deutschland zu gehören oder POC zu sein oder eine andere sexuelle Orientierung zu haben oder Mensch mit Behinderung zu sein, beziehungsweise mit besonderen Bedürfnissen. Mhm. Und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das verstehen und dass wir allen Menschen die gleichen Chancen geben.
Mhm. Ja. Und was wäre für dich eine gute Maßnahme, um dahin zu kommen?
Ich glaube, Bildung ist eine gute Maßnahme. Also wir müssen den Mindset verändern, wir müssen Denkmuster von Menschen aufbrechen. Also es ist ja so, aus meiner Erfahrung sind wir alle ja so, wie wir heute sind, weil wir spezielle oder besondere Konditionierung erfahren haben, weil wir eine bestimmte Sozialisierung durchgemacht haben. Und was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man sich im Erwachsenenalter hin und wieder mal einfach hinterfragt, kurz innehält und schaut, Moment mal, welche Person bin ich? Für welche Werte möchte ich einstehen? Welche Bedürfnisse habe ich? Und wie passt das jetzt alles zusammen? Und dazu gehört eben auch, dass man heute, wenn man mitbekommt, wie sich die Welt entwickelt und wie komplex wir sind, dass man heute ganz viel hinterfragt und einfach mal reinhört. Und ich glaube, wir dürfen alte, nicht mehr zeitgerechte Denken aufbrechen, ein neues Mindset schaffen, was für mehr Toleranz steht, was für mehr Akzeptanz steht, was für mehr Offenheit steht. Also auch einfach Interesse. Also stellt Fragen, wenn ihr unsicher seid. Wenn du merkst, dass du beispielsweise Ängste einer bestimmten Situation gegenüber hast, dann stell Fragen und renn nicht davor weg oder geh mit Widerstand dagegen an, ne? Weil ich glaube, das ist das, was ja die meisten Menschen machen. Ich weiß beispielsweise, mir hat tatsächlich eine Interviewpartnerin ein ganz tolles Beispiel genannt. Sie hat gesagt, sie ist mal durch den Park gelaufen und vor ihr liefen 2 sehr rockig aussehende Männer, die ihr Angst gemacht haben. Und sie hat gesagt, so von der Art, wie die gelaufen sind und von hinten aussahen, hätte sie die in die Kategorie rechtsradikal stecken wollen, so. Und tatsächlich ist sie dann an denen vorbeigelaufen und in dem Moment haben die beiden sich geküsst und total niedlich miteinander gesprochen. Mhm. Und sie meinte, da ist ihr bewusst geworden, dass alle Menschen mit krassen Vorurteilen irgendwie auf die Welt kommen und leben und wir uns zu selten eben hinterfragen und versuchen auch selber dagegen anzugehen. Und ich glaube, genau diesen Vorurteilen, die wir alle haben, dürfen wir uns bewusst werden, aber wir dürfen uns nicht auf den Vorurteilen ausruhen, sondern müssen versuchen, für uns eine eigene Haltung einzugehen.
Ja, das ist toll. Also immer wieder die eigene Weltsicht zu hinterfragen, ne? Also, und diese Offenheit besitzen, sich immer wieder auch eine neue Welt dann zu erschaffen durch die Sichtweisen, die sich ändern, ne?
Bitte,
das, ja. Das ist dieses Schöne. So haben wir es ja schon immer gemacht oder so haben wir es ja schon immer gesehen, ne? Genau das können wir heute komplett vergessen, ne? Also wir,
genau.
Idealerweise haben wir da eine große Offenheit, ne?
Genau. Und auch frag dich, ne? Also wenn, wie du es gerade beschreibst, wenn du diese Offenheit nicht hast, was ja auch erstmal legitim ist, ne? Dann kannst du dich ja aber trotzdem fragen, woran liegt es denn? Wovor habe ich gerade Angst? Was bereitet mir Sorgen? Und wo spüre ich das, ne? Weil durch diese Fragen bekommt man auch ganz oft schon eine Antwort. Und das ist ja auch schon vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja. Also ich kann mich erinnern in einer Diskussion mit einem CEO, der konnte sich nicht vorstellen, dass Führung entweder als Doppelspitze oder Führung in Teilzeit, bei 80%, also, ne, nicht funktioniert. Also, das ging nicht in seine Weltsicht rein, ne? Also, aber zum Glück, ich meine, da kann man ja nachhelfen, ne? Also, diese Perspektiven kann man weiten. Das ist kein Problem. Das geht. Ja, also das Mindset kann man verändern. Man kann auch Beispiele zeigen. Man kann Lösungen zeigen, wie das geht. Also, das ist kein Problem, ne?
Genau.
Aber manche Menschen können sich das in ihrer Welt nicht vorstellen und da braucht es dann Hilfe von außen, dass das aufgebröselt wird und dieses entkrustet wird. Ne?
Ja, und also wirklich meine größte Bitte ist in diesen Situationen auch einfach, Wenn du dich nicht verschieben möchtest und überhaupt nicht möchtest, dass du was an deiner Haltung veränderst, dann hab bitte einfach Akzeptanz. Dann lass die Leute einfach sein, lass Menschen einfach sein, dreh dich um und geh weiter. Aber was ich wirklich nicht akzeptiere und auch nicht respektiere, sind Menschen, die dann mit ihrer verkrusteten Haltung auf andere Leute losgehen und die verbal oder auch körperlich irgendwie runtermachen. Das geht mir nicht in den Kopf rein und dafür habe ich keine Akzeptanz.
Ja, absolut. Isabel, wenn du eine Message hast, die du an die Zuhörerinnen und Zuhörer geben möchtest, welche ist das? Was ist so eine ganz wichtige Message für dich in deinem Herzen?
Ich hätte zwei, die so ein bisschen zusammenpassen. Mhm. Also ich sage immer ganz gerne, nur wer sich bewegt, verändert auch etwas. Das ist eine Message. Das nehme ich mir auch selber immer wieder zu Herzen, weil das nämlich genau im Kern das sagt, was wir gerade besprochen haben. Man muss sich selber ganz oft ein Stück verrücken und auch hinterfragen, um wirklich etwas bewegen zu können in der Welt. Und dazu gehört auch eine vermeintlich banale Situation, wie du bist unglücklich auf der Arbeit und hast das Gefühl, dass du immer wieder mit der gleichen Person zusammenrasselst. Dann darfst auch du dich fragen, was ist dein Teil, den du dazu beiträgst und was kannst du tun, damit sich das in Zukunft verändert und nicht nur in dieser Opferhaltung zu stehen. Und die andere Message ist, lasst uns alle für gleiche Chancen für alle Menschen einstehen.
Wunderschön, wunderschön. Hast du auch ein Buch, das du empfehlen könntest, was du gelesen hast, was dich sehr inspiriert oder was generell für dich ein Klassiker ist, den du immer wieder in die Hand nehmen möchtest? Also es muss nicht von jetzt, ich sag mal, aus dem Buchhandel als Klassiker, so ein, ne, was ist für dich so ein Buch, wo du sagst, oh, ohne das könnte ich nicht?
Ja. Da habe ich tatsächlich das Buch Die Kunst, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie der Titel heißt, Die Kunst, ein kreatives Leben zu leben, glaube ich. Und was ich jetzt aber akut und aktuell gerade echt inspirierend fand, ist das Buch People of Deutschland von Simon Osifo. Und in diesem Buch werden unterschiedliche Persönlichkeiten vorgestellt, die über ihre eigene Geschichte in Deutschland sprechen und ja, bestimmten rassistischen und diskriminierenden Erfahrungen, die wirklich, also dieses Buch ist wahnsinnig episch geschrieben und sehr, sehr ergreifend, finde ich. Und ich glaube, jeder, der sich für diese Themen interessiert, sollte das mal gelesen haben, weil man da nochmal einen ganz anderen Zugang, gerade auch als weiße, in Anführungsstrichen privilegierte Person bekommt.
Spannend. Was ist dein nächstes großes Herzensprojekt? Hast du eben schon angesprochen.
Genau. Genau, mein Podcast. Das ist und bleibt mein Podcast Equality 365. Danke, dass du da nochmal nachfragst. Ja, das ist mein absolutes Herzensprojekt. Ich arbeite gerade mit Hochtouren dran. Ich habe wirklich schon ganz, ganz tolle Persönlichkeiten sprechen dürfen und da warten ganz viele starke Impulse und interessante auch persönliche Geschichten von den Menschen, die unbedingt gehört werden wollen.
Super schön. Fantastisch, werden wir reinhören.
Da würde ich mich freuen.
Sehr schön, gut. Zum Abschluss dann vielleicht noch eine Frage. Was war der Auslöser für dich, dich damit zu beschäftigen? Also mit Equality Activist zu werden?
Genau. Der Auslöser ist wie bei allen Menschen, glaube ich, natürlich auch persönlicher Natur. Aber auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, ich möchte mich nicht in den Vordergrund stellen, weil ich eben mir bewusst bin, dass ich eine privilegierte Person in dieser Gesellschaft bin. Ich bin blond, blauäugig, weiße Frau. Ich habe im Grundsatz nichts zu befürchten. Was ich aber auch erzählen kann, ist, dass ich in einer Kleinstadt im Norden Deutschlands groß geworden bin, an der Küste. Und dort sind ganz viele Migranten quasi zugezogen aus Italien und Spanien und Portugal und Spanien. Und meine besten Freunde sind heutzutage immer noch Portugiesen und Spanier. Mein bester Freund beispielsweise ist Portugiese, einer meiner besten Ratgeber. Und ich habe schon in sehr jungen Jahren mitbekommen, was es eben bedeutet, dass Menschen unterschiedlich sind, also in Anführungsstrichen unterschiedlich sind. Und wie schmerzhaft das eben für meine Freunde und FreundInnen sein konnte und war. Und ich habe mich damals schon immer als kleines Mädchen gefragt, wieso ist das eigentlich so? Also wieso werden bestimmte Menschen so behandelt und andere so? Und wieso lassen wir das zu? Und diese Fragen und auch diese Gedanken, die haben sich eigentlich durch mein Leben gezogen. Und dann sind natürlich mehr Themen dazugekommen. Ne? Also wieso lassen wir immer noch zu, dass ArbeitnehmerInnen in Unternehmen oder in meinem Fall jetzt in Agenturen 60, 70 Stunden in der Woche buckeln und dabei mental zugrunde gehen? Oder wieso ist es so, dass Frauen in unserer Gesellschaft nicht gleichgestellt sind und wir teilweise oder oft Frauen auf ihren Job verzichten, damit sie sich um ihr Kind kümmern können, aber die Männer arbeiten gehen und damit ja eben auch keine Gleichstellung befürworten und unterstützen? Genau, und so geht das so weiter. Also da kann ich ganz viele Fragen oder ja, so Fragen in den Raum stellen, die diese Themen eben ansprechen und dann den Stein ins Rollen bringen.
Ja, toll. Sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank, Isabel. Also da hast du unglaublich viele neue Ideen reingebracht. Ganz, ganz viele tolle, inspirierende Impulse. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns auf deinen Podcast und dann noch mehr von dir zu hören. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir von Herzen. Vielen lieben Dank, dass du an mich gedacht hast und mich eingeladen hast, Simone.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Path of Purpose Podcast.